Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Andrea Marti ladet Sie ganz herzlich zur nächsten Sendung ein. Mit Recht hat das Zweite Vatikanische Konzil verkündet, dass das eucharistische Opfer Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Ist sie das wirklich für uns? Hängen wir nicht manchmal zu sehr an Äußerlichkeiten, so zum Beispiel, wie gut hat der Kirchenchor gesungen? Wie gut hat die Lektorin die Lesung vorgetragen? Verstehen wir es, uns nicht von Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, sondern zum Wesen, dem eigentlichen Kern der heiligen Messe vorzudringen, sodass sie für uns fruchtbar wird? Eine Hilfe kann sein, sich einmal mit den einzelnen Riten und Zeichenhandlungen der heiligen Messe zu befassen, sodass wir verstandesmäßig die heilige Messe tiefer mitfeiern können. Und das ist das Ziel dieser Sendereihe, damit wir bewusst die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzopfers Jesu Christi mitvollziehen können, was sie ist. Die Beitragsreihe steht unter dem Titel »Lebe die heilige Messe«, in der Ihnen den Ablauf der heiligen Messe mit der ganzen Schönheit und Fülle nähergebracht wird. Und heute im 13. Teil. Der heilige Augustinus schreibt in den Confessionis, dass die heilige Monika, seine Mutter, jeden Tag eine Opfergabe zum Altar gebracht hat, die dann der Priester in Empfang genommen hat. Zwar sieht dieses Ritual zwischenzeitlich anders aus, aber es ist genau das Thema der Opfergabe der heutigen 13. Sendung im zweiten Teil der Gabenbereitung. Jede Sendung steht für sich selbst. Das heißt, dass Sie in der heutigen Sendung folgen können, ist es nicht notwendig, die vorangehenden Beiträge gehört zu haben. Unser Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, nimmt uns sozusagen an die Hand und erklärt uns die verschiedenen Stationen und wie sie darauf folgen. Und so begrüße ich Sie, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, ganz herzlich. Wir sind schon gespannt auf Ihre Gedanken, lieber Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag.
Pfarrer Fuchs, wird ein spezieller Wein verwendet? Ist es ein roter Wein, da es die Symbolik für das Blut ist?
Es wird insofern ein spezieller Wein verwendet, dass er bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Oder ganz allgemein die Materie für die heilige Messe, Brot und Wein, das wird beschrieben im Kirchenrecht beim Kanon 924. Da heißt es zuerst, das hochheilige eucharistische Opfer muss mit Brot und Wein, dem ein wenig Wasser beizumischen ist, dargebracht werden. Also das ist mal prinzipiell. Es braucht Brot und Wein und dem Wein wird ein wenig Wasser beigemischt. Dann, das Brot muss aus reinem Weizenmehl bereitet und noch frisch sein, sodass keine Gefahr der Verderbnis besteht. Also Roggen, Dinkel oder sonst andere Mehle gehen nicht. Es ist Weizenmehl. Und jetzt für den Wein ist es so, der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und darf nicht verdorben sein. Das heißt, er muss naturrein sein, nicht irgendwie zusammengemischt oder so. Und im Normalfall oder früher wurden diese Weinlieferanten vereidigt, dass sie wirklich auch naturreiner Weine nehmen und nicht irgendwie da irgendein Gemixe oder so irgendwas oder noch etwas zusammenbrauen oder sonst, was dann dieser Erforderung, der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein, nicht entsprechen würde. Was die Farbe betrifft, ob Rotwein oder Weißwein, das ist nicht vorgeschrieben. Das heißt, man kann beides nehmen. Oft wird Weißwein verwendet, einfach weil es weniger Flecken auf dem Kelchtüchlein gibt. Die Ostkirche ist dann einfach dazu übergegangen, die nimmt roten Wein. Und dann hat sie einfach die weißen Kelchtüchlein durch rote Kelchtüchlein ausgetauscht. Und so sieht man die roten Flecken logischerweise auch weniger. Also es ist, ob Rotwein, ob Weißwein, das spielt keine Rolle. Rotwein würde natürlich das Zeichen besser darstellen oder es würde besser darstellen, besser passen zum Blut Christi. Aber es ist nicht vorgeschrieben. Es muss einfach wirklich naturreiner Wein sein, echter Wein sein.
Wenn Sie von Mehl, Weizenmehl sprechen, dann denke ich an die Zöliakie. Wie soll man sich verhalten, wenn man an dieser Krankheit leidet?
Wenn man diese Glutenunverträglichkeit hat, ist am besten, man bringt entweder selber glutenfreie Hostien mit, das gibt es auch, die verwendet werden dürfen. Entweder nimmt man, wenn man hat, selber mit und gibt sie dem Priester vor der Heiligen Messe oder man fragt den Priester, ob er auch glutenfreie Hostien hat. Viele Pfarreien haben das oder schaffen das dann an, sodass jene, die diese Glutenunverträglichkeit haben, eben Zöliakie haben, auch problemlos zur Heiligen Kommunion gehen können.
Pfarrer Fuchs, wieso reicht der Messdiener Wasser und Wein dem Priester?
Ja, und wenn es keinen Messdiener hat, dann nimmt er das ja auch selber. Es ist, ich würde mal sagen, jetzt, ich sehe keinen tieferen theologischen Grund darin, außer dass es halt der Messdiener ist aus praktischen Gründen oder weil er dem Priester dient, weil er ihm hilft, weil es einfacher ist, falls er die Kännchen richtig hinhält, die zu ergreifen und dann so Wein und Wasser in den Kelch zu gießen.
Bei der Gabenbereitung gibt es jeweils einen Gesang, Musikeinspielung. Wieso gibt es so wenige Lieder diesbezüglich? Also die Auswahl ist beschränkt.
Ja, das müssen Sie jene fragen, die die Kirchgesangbücher machen. Tatsächlich ist die Zahl beschränkt. Ist komisch, weil eigentlich wird das Offerturium, der Name Offerturium, bezeichnet an sich nicht die Gabenbereitung an sich oder die Opferung, wie man auch sagt, sondern ist eigentlich der Gesang zur Gabenbereitung. Das heißt, zur Zeit des heiligen Augustinus in Karthago und Hippo war dieser Gesang als Begleitung des Opferganges. Und zunächst waren da nur wenige Psalmen in Gebrauch, also ein relativ bescheidenes Repertoire. Durch den Gregor den Großen wurde das dann aber angereichert. Und ausgeführt wurde das zuerst einmal der Kehrvers durch das Volk und die Psalmverse durch Vorsänger. Kennen wir vielleicht auch hoffentlich vom Antwortpsalm hier, also dass der Kehrvers wiederholt wird vom Volk und die Psalmverse werden durch den Chor oder durch den Vorsänger vorgetragen. Dann später waren da zwei Chöre, die wechselten einander ab und zu Beginn sang man die Antiphon. Dann wurde die Antiphon, also das, was vor dem Psalm eigentlich steht, diese Antiphon wurde dann immer reicher ausgestaltet, sodass das praktisch nur noch für Solo- oder fürs Chola-Gesang geeignet war, weil so die einfachen Gläubigen, die jetzt keine Gesangsausbildung hatten, die einfach nicht mehr singen konnten. Und schließlich, weil die Antiphon so reichlich ausgestaltet war, da ging dann der Psalm selbst, der eigentlich am Ursprung stand, verloren. Und deshalb hat man heute, je nachdem, ein Lied, wenn man eines hat oder die Orgel spielt oder es ist Stille, was ja auch nicht schlecht ist, einmal ein bisschen Stille. Oder wir haben auch zu Beginn gesehen, das heilige Schweigen. Ist auch schön, wenn einfach ja, Zeiten sind, nicht wo nichts ist. Es ist ja nicht nichts, sondern es ist Stille. Es ist Stillschweigen. Das heißt, es soll eine gefüllte Stille sein. Es soll eine Stille sein, wo ich All das, was wir jetzt da gesagt haben und noch sagen werden über die Gabenbereitung, überdenke bzw. wo ich dann auch mein Opfer da bringe, meine Anliegen, meine Gaben, meine geistigen Gaben auch und sie da auf den Altar lege.
Lieber Pfarrer Fuchs, was bedeutet der Tropfen Wasser, den der Priester in den Kelch mit Wein gibt?
Ja, das ist ursprünglich eigentlich ein griechischer Brauch, der auch in Palästina anzutreffen war. Und das hat man oftmals so gemacht. Warum die Griechen das so gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der griechische Wein ziemlich süß ist, aber ich glaube nicht. Aber vielleicht war es früher auch nicht so. Auf alle Fälle, das war einfach mal ursprünglich so ein Brauch, aber ein sehr schöner Brauch, der einen geistlichen Gehalt hat. Also der heilige Cyprian sagt zum Beispiel, wie der Wein das Wasser in sich aufnimmt, so hat Christus uns und unsere Sünden auf sich genommen. Und er sagt dann, wenn jemand nur Wein darbringt, so beginnt das Blut Christi zu sein ohne uns. Wenn aber nur Wasser, so beginnt das Volk zu sein ohne Christus. Also Wasser und Wein werden hier gedeutet auf Christus und uns. Wir werden vereint mit Christus. Dann gibt es auch andere Deutungen, nämlich den Hinweis auf Blut und Wasser, die aus der Seitenwunde Christi flossen. Also das Wasser und der Wein sind Bilder für Blut und Wasser aus der Seitenwunde Christi. Dann aber vor allem wird hier vielfach da das gesehen, die Verbindung von Christus und der Kirche. Also das Christus eben, oder der Wein ist Christus, ist das göttliche Element, könnte man sagen. Der Wein steht für Christus und die Kirche, die sich mit Christus vereint, die ganz eins wird. Und schön ist die Bedeutung, wenn wir daran denken, der Tropfen Wasser, der da mit das wenige Wasser, das da vereint wird mit dem Wein, beides bildet eine Einheit. Beides wird verwandelt in Christus und so bilden auch Christus und die Kirche eine innigste Einheit. Dann gibt es auch ein Gebet dazu. Dieses Gebet hat auch immer wieder mal, wie wir ja auch schon öfters gesehen haben, in der Liturgie geändert. Also es ist nicht so, dass schon die Apostel dieses Gebet gebetet hätten. Nämlich das heutige Gebet heißt, wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Und das ist, wenn wir die Weihnachtsgebete der heiligen Messe ein bisschen durchgehen, merken wir, ah, das kommt ja dort auch mal vor. Und es ist so eben, das war eine alte Weihnachtsoration, die dann für die Gabenbereitung, für diese Mischung von Wasser und Wein verwendet wurde. Auch noch interessant, dass eine Weihnachtsoration da Eingang findet in die Gabenbereitung. Und es wird eben hier betont, die Vereinigung der menschlichen und der göttlichen Natur Christi. Christus ist eine Person, er hat aber eine menschliche und eine göttliche Natur. Und so sollen wir unsere Würde erkennen. Der heilige Gregor der Große sagt, Christ, erkenne deine Würde und lebe nicht unter dieser Würde. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch Gott wird. Oder anders gesagt, in der Taufe, das Wasser steht ja auch für die Taufe, werden wir eingetaucht in Gott, mit Christus vereint. Und deshalb kann man in diesem Tropfen Wasser eben auch all die Opfer sehen, die wir bringen. Es heißt eben, wir sind aufgerufen, uns selbst aufzuopfern, uns selbst Gott zu schenken, ganz in Christus aufzugehen, wie der Tropfen Wasser im Wein. Und es ist eben ein schöner Weg, könnte man sagen, von Bethlehem, eben alte Weihnachtsoration, von Bethlehem nach Golgotha. Eben von diesem Wasser und dem Blut, das aus der Christi hervorgegangen ist.
Pfarrer Andreas Fuchs behandelt wie in der 12. letzten Sendung den zweiten Teil der Gabenbereitung. Lieber Pfarrer Fuchs, welchen Ursprung haben die still gebeteten Gebete?
Ja, es ist interessant, so wie ich schon ein bisschen angetönt habe, die Liturgie entwickelt sich, wächst, wird wieder mal ein bisschen geändert von der Kirche, und dieses stillgebetete Gebet, das, was ich vorher erwähnt habe, diese alte Weihnachtsoration, die war ursprünglich war ein anderes, nicht dieses, sondern ursprünglich war oder zu einer Zeit war das Gebet: Blut ging hervor aus der Seite unseres Herrn Jesus Christus und Wasser zur Vergebung der Sünden. Also ganz im Hinblick auf das Kreuzesopfer, eben das Blut, das aus der Seite Jesu hervorgegangen ist, und das Wasser zur Vergebung der Sünden. Das Wasser der Taufe, das Wasser der Reue, Tränen in der heiligen Beichte zur Vergebung der Sünden. Also wir stehen unter dem Kreuz in der heiligen Messe und die Seite Christi wird geöffnet. Unsere Gebete, unsere Opfer sollen angenommen werden. Und es gibt da auch andere stille Gebete des Priesters, die kennt man vielleicht nicht so sehr, weil die eben still gebetet werden. Es geht da um die Bitte, um die Annahme. Das Suscipe sagt man auch. Ich sage das auf Lateinisch, weil da nachher noch ein paar andere Gebete mit diesem Suscipe kommen. Also da betet der Priester nach der Gabenbereitung bzw. am Ende der Gabenbereitung, nachdem er Wasser und Wein verbunden hat, gemischt hat, neigt er sich und bittet um die Annahme des Opfers. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Nimm uns an, das heißt eben Suscipe. Und dieses Suscipe kommt eben auch anderswo vor: Suscipiamur a te Domine, Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen. Wiederum dieses selbe Wort. Oder ein altes Gebet: Suscipe Sancta Trinitas, nimm an, o heilige Dreifaltigkeit. Und dann nachher, wenn der Priester ums Gebet bittet, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle, beten wir alle auch: der Herr nehme das Opfer an. Suscipiat Dominus. Also dieses kleine Wort Suscipe ist zwar nur ein kleines Wort, aber es hat eine große Bedeutung. Ich möchte da ein bisschen darauf eingehen, weil das auch in anderen Gebeten, bei anderen Gelegenheiten vorkommt. Nämlich zuerst einmal beim heiligen Ignatius von Loyola, oder zuerst einmal, ich möchte einfach zuerst einmal darauf eingehen, weil beim heiligen Stephanus, wo wir dann nachher kommen, oder die drei Jünglinge im Feuerofen, rein von der Zeitachse her sind die noch zuerst. Aber, also es gibt ein Gebet, das wir vielleicht auch kennen, Suscipe Domine, eben nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit, nimm an, mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen, was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder, ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Also, wir sehen dieses schöne Gebet des heiligen Ignatius von Loyola, sagt die Hingabe aus Liebe, die Loslösung vom eigenen Ich. Und da merken wir, dieses kleine Wort Suscipe, eben diese Hingabe, nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit, all das, was ich habe, das ist nicht einfach so mal 10 Sekunden während der Gabenbereitung, sondern das ist ein ganzes Lebensprogramm. Also deshalb können wir dann eben auch merken, aha, die heilige Messe ist nicht einfach irgend so eine halbe Stunde während des Tages, dass man abhaken könnte, sondern die heilige Messe hat mit meinem Leben zu tun. Die heilige Messe möchte mein Leben inspirieren, möchte ein Lebensprogramm für mich sein. Nimm an, Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Nimm uns an, eben Suscipe, nimm hin, Herr, nimm alles an von mir. Also eben, das ist die erste Bedeutung oder kann eine der Bedeutungen von diesem Suscipe, von diesem Nimm an, o Herr, sein. Dann das zweite, der heilige Stephanus. Interessant, eben wenn er beim Sterben sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Heißt das auf Lateinisch wiederum Suscipe, Spiritum Meum. Das heißt, diese Hingabe, dieses Lebensprogramm, das ist eine Hingabe an Gott bis zum Tod. Das heißt, wir sollten auch bereit sein, unser Leben hinzugeben. Letztens war ein Priester bei mir in der Pfarrei zu Gast, der hat von Nigeria erzählt, wo die Christen leider sehr verfolgt werden. Aber wirklich diese Bereitschaft bis zum Tod haben, diese Bereitschaft haben, ihr Leben hinzugeben, die sich nicht einschüchtern lassen durch andere, die nicht wollen, dass sie Christen sind, die nicht wollen, dass sie als Christen leben und die eben so bereit sind, dass einige von ihnen auch an Weihnachten nicht mehr nach der Mitternachtsmesse nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil da ein Anschlag gewesen ist und ihr Leben wirklich hingegeben haben. Gott sei Dank sind wir hier in der Schweiz noch nicht so weit und ich hoffe auch, dass wir nie so weit kommen werden, aber wir können uns auch fragen, ja, wäre ich bereit, unter Todesgefahr in die heilige Messe zu gehen? Wäre ich bereit, in die heilige Messe zu gehen, auch dann, wenn ich weiß, vielleicht komme ich da nicht mehr nach Hause? Eben Suscipe Spiritum Meum, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann noch die drei Jünglinge im Feuerofen. Davon ist dieses Gebet nämlich genommen von Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und mit demütigem Sinn. Also in animo contrito et spiritu humilitatis suscipiamur. Eben, wir kommen zu dir, lass uns aufgenommen werden. Also eine Hingabe an Gott in diesem starken, im wahren Glauben, von dem uns nichts abzubringen vermag. Das heißt, wir sollen auch ein Glaubenszeugnis geben. So wie die drei Jünger im Feuerofen. Die haben ihren Glauben bekannt, obwohl dass sie wussten, was dann für eine Strafe darauf besteht, nämlich eben der Feuerofen. Das heißt, an sich der sichere Tod. Aber sie haben am Glauben festgehalten. Sie haben wirklich ihren Glauben bekannt bis in den Tod. Und dann nach diesem kleinen Gebet, nach diesem Suszippe, wäscht sich der Priester die Hände. Vom Petersdom und anderen Basiliken und Kirchen weiß man, da hatte es Brunnen. Auch heute noch wissen wir auf dem Petersplatz Brunnen, die der Erfrischung und der Reinigung dienen. Und beim Eingang der Kirche hat es Weihwasserbecken. Im Petersdom zum Beispiel ein sehr großes Weihwasserbecken, der ein kleiner Engel, der aber etwa 2 oder 3 Meter hoch ist, trägt. Und dieses Weihwasserbecken, das geweihte Wasser, erinnert uns an die Taufe, an die Reinwaschung der Sünden. Und diese Händewaschung ist ein altchristlicher Gebetsritus. Die Händewaschung wurde zum Beispiel von Hippolyt verlangt, vom Beter ganz allgemein, diese Waschung der Hände, wann immer er zum Gebet tritt oder nach der Heiligen Schrift greift. Also einfach eben, dass man sich logischerweise dann auch vor allem innerlich reinigt, aber das auch gegen außen zeigt. Und die Händewaschung bei der Feier der Heiligen Messe war natürlich auch einfach ganz praktisch, wie wir gesehen haben, der Opfergang, wo da auch Naturalgaben gebracht wurden, erforderte, dass man sich die Hände wäscht. Da dann aber mit der Zeit kein Opfergang mehr gewesen ist, also, sondern einfach das Opfer aufgenommen wurde, sprich die Kollekte eingesammelt wurde, hatte die Händewaschung keine praktische Bedeutung mehr, aber eine sehr wichtige geistliche Bedeutung, ein wichtiges Sinnbild. Das heißt, wir sollen nicht nur reine Hände, gewaschene Hände haben, sondern noch vielmehr ein reines Herz. Deshalb betet der Priester bei der Händewaschung dann auch: Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Es gibt immer wieder Priester, die die Händewaschung nicht mehr für sinnvoll erachten. Gut, müsste man sagen, ja gut, wenn du keine Schuld hast und keine Sünden begangen hast, ja, ist ja schön. Aber das ist vielleicht ein bisschen komisch dann, was du betest beim Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Und ob ich jetzt so ganz von jeder Sünde frei bin, wäre vielleicht auch zu überprüfen. Also lieber sich an die Liturgie halten und wieder den tiefen Sinn entdecken. Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Der Sinn dieser Händewaschung ist auch, die Hände des Priesters berühren den heiligen Leib des Herrn, und deshalb sollen sie von aller irdischen Beschmutzung rein gehalten werden. Es gibt so ein Wort, sancta sanctis, das Heilige, eben das Allerheiligste in diesem Fall, den Heiligen. Wir sollen heilig rein sein an Leib und Seele. Und die Händewaschung erinnert dann auch noch an die Passion Christi. Pilatus wäscht sich nach dem ungerechten Urteil die Hände. Das war damals nur eine äußere Geste. Aber wir können uns fragen, ja gut, wie sieht das bei uns aus? Wir machen zwar die Hände rein, wir waschen die Hände vielmals am Tag, aber wie sieht es mit unserem Herzen aus? Und das gilt ja nicht nur für den Priester, der sich ganz konkret die Hände wäscht bei der Gabenbereitung, sondern wenn wir da das innerlich mitvollziehen, können auch wir uns fragen, ja gut, habe ich wirklich dieses reine Herz? Bin ich wirklich so gereinigt, wie meine Hände hoffentlich gewaschen sind? Dann kommt die Aufforderung zum Gebet. Das kann im deutschsprachigen Raum durch 3 Varianten geschehen. Entweder lasset uns beten, wie bei den anderen, oder dann ist eine vorformulierte Variante, die aber praktisch nie genutzt wird, oder dann eigentlich das Klassische oder das, was in anderen Sprachen immer kommt: betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. So, von der Entstehung her im 8. Jahrhundert war eine Gebetsaufforderung am Schluss der Gabenbereitung, aber es war keine vorformulierte Antwort vorgesehen, sondern ein persönliches, stilles Gebet. Eben so mehr oder weniger wie lasset uns beten. Dann beten alle in Stille und dann betet der Priester das Gabengebet, schließt also das persönliche Gebet mit dem Gebet der Kirche ab. Aber schön ist eben dieses Betet, Brüder und Schwestern, dass der Priester ums Gebet bittet. Das ist nicht zu unterschätzen. Wenn sich der Priester überschätzt, ja gut, dann hat er das Gefühl, es ist nicht mehr nötig, dass für den Priester gebetet wird und lässt vielleicht auch deshalb dieses Gebet dann weg, beziehungsweise weicht auf andere Gebetseinladungen aus. Aber es ist doch so schön, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Das heißt, der Priester muss vom Gebet der Gläubigen getragen werden. Ohne das Gebet der Gläubigen kann er nicht bestehen. Und deshalb auch die Aufforderung, betet für eure Priester. Der Bischof tut dies jedes Mal bei der Chrisammesse, wenn die Priester ihre Bereitschaftserklärung zum priesterlichen Dienst erneuern, dann bittet er die Gläubigen, dass sie für die Priester beten. Dann die Form oder dieses Mein und Euer Opfer auf der Hostie ist oft ein Bild aufgeprägt. Zum Beispiel Jesus am Kreuz oder das Lamm Gottes oder das JHS, also das Jesus oder andere Bilder, die da eingeprägt sind. Das heißt, in die Hostie kann man einprägen, was man möchte. Und der Wein im Kelch, der folgt jeder Bewegung des Priesters. Das heißt, die Opfergaben folgen ganz dem Willen des Priesters. Man kann sagen, sie sind ihm ganz gehorsam. Und jetzt ist das wichtig, dass man das sich auch für sich überlegt. Ja gut, wir sind die eigentliche Opfergabe. Sicher, Jesus ist die Opfergabe, aber wir in Jesus. Wir sollen uns ganz Gott fügen, gefügig sein, der Form fügen, die Gott uns bestimmt hat, ihm gehorchen. Und Pater Palmatius Zilligen sagt in diesem schon erwähnten Büchlein, lebe die heilige Messe, dann ja gut, was heißt das konkret? Sagt, bist du krank, dann ist das die Form, die Gott momentan von dir möchte. Musst du eine unangenehme Pflicht erfüllen, müssen wir ab und zu auch, nimm sie mutig auf dich, dadurch sollst du geformt werden. Bist du mit deinem Arbeitsplatz nicht zufrieden oder mit deiner Arbeit, soll es ja auch ab und zu geben, dass wir nicht so glücklich sind mit der Arbeit, die wir haben. Dann nimm den Willen Gottes gefügig an aus seiner Hand. Oder bei Kränkung, Beleidigung, schmerzlicher Prüfung, bei Versuchungen, unfreiwilligen Zerstreuungen im Gebet, nicht beachtet zu werden oder Schwierigkeiten im Gehorsam. Das ist alles Form. Das ist eben Brot und Wein sind Zeichen des Leidens. Das Mehl wird vom Mühlstein zerrieben, dass es Mehl wird. Oder die Körner werden zerrieben, damit sie überhaupt Mehl werden, sonst bleiben sie ja Körner. Und der Wein wird in der Kälte gepresst, zerdrückt und zerstampft, damit sie in die rechte Form kommen, damit sie in Form bleiben. Und wir werden halt auch oftmals ein bisschen gepresst, zerdrückt und zerstampft und zerrieben und gedrückt und durch vielerlei Leiden geprüft. Aber damit wir in Form kommen, in die richtige Form, in die Form des Gekreuzigten und Auferstandenen, damit wir so eben gefügig werden, Jesus gehorsam werden, er, der gehorsam geworden ist, bis zum Tod am Kreuz und deshalb dann auch auferstanden ist oder sich das Herrsein so gleichsam verdient hat. Er ist der Herr, so wie Petrus sagt am Pfingsten bei seiner ersten Predigt, mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt und der auferstanden ist.
Herzlichen Dank für die Hinführung in die Thematik der stillgebeteten Gebete. Wenn ich diese Gebete höre, dann ist mein Herz richtig entflammt und ich bedauere es, dass diese nicht laut gebetet werden. Wieso werden sie nicht laut gebetet?
Also einerseits muss man sagen, gut, wenn die Kirche sagen würde, wir beten die laut, an sich könnte man sie auch laut beten, aber es ist schön, dass man sieht, die Liturgie hat auch diesen Reichtum. Einerseits ist es öffentliches Gebet, das ist mal das Wichtige, es ist nicht privates Gebet, aber es ist eben gemeinsam laut gebetetes Gebet, aber es gibt auch still persönlich gebetete Gebete, beziehungsweise diese still gebeteten Gebete, tönt ein bisschen komisch, die gebeteten Gebete, aber eben, ich glaube, es ist wichtig, dass man merkt, aha, die Heilige Messe ist Gebet, ist kein Theater, ist keine Show, ist keine Selbstdarstellung, sondern so wird der Priester auch immer wieder ein bisschen zurückgenommen oder ihm wird bewusst gemacht, hey Moment, du sollst beten, du sollst nicht nur einfach Gebete laut vortragen, sondern du sollst auch ganz still, persönlich beten, im Namen der Kirche, aber eben auch still, auch im Herzenskämmerlein. Ich glaube, von dem her macht das sehr wohl Sinn. Sicher, man könnte sagen, ja, ab und zu könnte man die vielleicht auch laut beten. Auf der anderen Seite gibt es ja auch zum Beispiel das Kirchengesangbuch, wo die einen stillen Gebete drin sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Internetseiten oder so Volksmessbücher, wo diese stillen Gebete drin stehen, ja, die auch sehr zu empfehlen sind, weil die irgendwie so schön, dass sie, ja, sie sind auch geschützt irgendwie ein Stück weit, wenn sie still gebetet werden, dass sie da nicht gleich dem Wind ausgesetzt sind, aber eben sie sind so schön, dass man die auch selber zum persönlichen Gebet machen kann. Also mir scheint, es ist ein schöner Reichtum zwischen laut gebeteten Gebeten oder gesungenen Gebeten und auch still gebeteten Gebeten. Und ich glaube, die Kirche wollte einfach auch diesen Schatz an stillen Gebeten bewahren, damit da nicht eben einfach alles laut oder alles gesungen oder alles nur rezitiert oder so ist, sondern dass auch diese Vielfalt da zur Geltung kommt.
Lebe die Heilige Messe. Die Heilige Messe tiefer verstehen und mitfeiern. Das war das heutige Thema der 13. Sendung im zweiten Teil der Gabenbereitung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Nicht nur verstandesmäßig erfassen wir einen Teil des Geheimnisses des Messopfers, sondern auch im Herzen spüren wir, wie er vom Himmel steigt, in unser Herzen kommt und uns, unserem Glauben stärken möchte, wandeln möchte und Anteil haben möchte an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit und seiner väterlichen Liebe. Das wird mir mit jeder weiteren Sendung immer bewusster und dafür bin ich sehr dankbar. Damit der Herr in unserem Herzen, in der Eucharistie lebendiger und inniger wird, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Es gelingt Ihnen immer wieder, Ihre tiefe Liebe zur heiligen Eucharistie uns zu vermitteln. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, und wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche persönlichen Fragen haben Sie in Bezug auf den Ablauf der Heiligen Messe? Damit Sie eine schlüssige Antwort, vor allem auch in Bezug auf Ihr geistliches Wachstum bekommen, wird gerne Pfarrer Fuchs Ihre Fragen über das Radio behandeln. Haben Sie Mut und schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS an die Nummer 079 130 95 93. Ich wiederhole, 079 130 95 93. Pfarrer Fuchs freut sich auf Ihre Fragen und ein großes Vergelt's Gott. Und denken Sie daran, es gibt keine unpassenden Fragen. So möchte ich die heutige Sendung mit einem Zitat von Mutter Teresa schließen. Ich glaube, dass immer mehr Leute wirklich hungrig nach Gott sind. Und um den Hunger nach Gott und nach der Liebe Gottes zu stillen, hat Jesus sich zum Brot des Lebens gemacht. Und um dem menschlichen Hunger nach Gott gerecht zu werden, um unser Verlangen nach Gott zu befriedigen, müssen wir diesen Hunger stillen, indem wir Jesus in der heiligen Eucharistie empfangen. Für Sie Gott, Iri Andrea Marti.